Willkommen im neuen Jahr und zur zweiten Staffel von Ganz offen gesagt. Sebastian Krause spricht heute mit der NEOS-Nationalratsabgeordneten Claudia Gammon über den Umgang mit der neuen ÖVP-FPÖ-Regierung. Gammon erzählt, wie sich die NEOS auf die nächsten Jahre in der Opposition vorbereiten.
Ich sitze hier mit Claudia Gammon.
Hallo. Hallo.
Danke fürs Kommen. Kurz zur Vorstellung. Korrigiere mich, wenn irgendwas falsch ist. Du warst Spitzenkandidatin der NEOS, bist in Erscheinung getreten erstmals als Spitzenkandidatin der jungen Liberalen.
Mhm. Die Julis.
Zweite Julis 2011.
Mhm. Und 2013.
Und 2013. Mhm. Hast bei den ÖH-Wahlen überraschend gute Ergebnisse eingefahren und bist dann in den Nationalrat gewechselt, also in die...
Ja, ich bin 2013 angetreten und bin 2015 in den Nationalrat gekommen dann.
Du bist gebürtige Vorarlbergerin und wie man hört, duzen wir uns. Zur Erklärung, weil wir ja immer um Transparenz bemüht sind. Wir machen das eigentlich nicht, da wir uns kennen, damit das auch gleich erklärt ist, sondern einfach, weil wir beschlossen haben, dass wir es so machen. Und sich Menschen in unserem Alter meistens duzen, haben wir gerade eben festgestellt.
Ja, man kommt sich sonst unfassbar alt vor dann auch plötzlich.
Wir laden für gewöhnlich kaum aktive Politiker ein, weil wir ja versuchen hier eine Art offenes Gespräch zu führen.
Das geht mit aktiven Politikern nicht.
Das war jetzt sowohl ein wenig dich unter einen Bringschuld zu stellen, als auch ein Kompliment. Du bist nach Gernot Blümel, glaube ich, die zweite aktive Politikerin, die wir zu Gast haben. Und eben diesen Versuch einzugehen, dass wir uns offen unterhalten können. Ich würde gerne mit dir ein bisschen über den Elephant in the Room reden. Seit gestern zumindest den Elephant auf Twitter. Die vermeintliche Rückkehr von Peter Pilz. Mhm. Wenn man heute die Zeitungen liest, ist es eigentlich kaum mehr Meldung als 10 Zeilen. Die Krone ganz klein, der Kurier eine kleine Meldung, die kleine Zeitung relativ viel. Auf Twitter das beherrschende Thema gestern und auch heute in der Früh noch. Wie stehst du zu Peter Pilz und dieser Rückkehr? Ich kann mir deine Meinung ein wenig denken und ich habe sie auch kurz auf Twitter gesehen. Trotzdem würde ich sie gerne ein bisschen ausführlicher hören.
Mhm. Naja, also wir wissen natürlich auch nur, weil etwas auf Twitter ein Thema ist, heißt es noch nicht, dass es auch so in der Realität angekommen ist. Und man hat das dann auch heute früh im Morgenjournal gehört, wo Peter Pilz dann kurz erklärt hat, was ist der aktuelle Status beim Eurofighter und warum er dann wieder in den Nationalrat geht oder wie er sich das vorstellt, hat ihn niemand gefragt. Ich finde das schon sehr problematisch, weil weil eigentlich nichts von dem, wegen dem er da auf Zwangsurlaub geschickt worden ist, für eine Cooling-Off-Phase überhaupt aufgeklärt worden ist. Und wir reden ja hier eigentlich nicht von strafrechtlich relevanten Dingen. Also da geht es nicht darum, jemanden anzuzeigen oder was auch immer, sondern dass es diese Vorwürfe gegeben hat, die von mehreren Menschen bestätigt worden sind, wo der Bild, soweit ich mich zurückerinnern kann, dann auch gesagt hat, also ich möchte mir jetzt nichts Falsches unterstellen, weil ich es nicht genau in Erinnerung habe, aber letztendlich war es ja dann so eine Geschichte wie, könnte gewesen sein, ich kann mich nicht wirklich erinnern und wenn es so war, dann entschuldige ich mich und bei Bipapo.
Momentan nennt das ja auch gerne eine politische Kampagne gegen ihn.
Ja, und dann sind ja auch die anderen Pilzleute gekommen, vor allem der Kolber, die dann gesagt haben, das ist eine mediale Hexenjagd oder was auch immer. Und da geht es nur darum, den Pilz loszuwerden, weil er so ein großer Aufdecker ist. Man muss sich halt eingestehen, dass es auch bei Menschen, die man immer beruflich respektiert hat, die sehr viel geleistet haben, trotzdem auch sein kann, dass sie Frauen sexuell belästigt haben. Und im Fall Peter Pilz steht das im Raum. Und wenn man auch nur darüber nachdenkt, dass er jetzt sein Mandat doch annehmen würde, dann erwarte ich mir schon, dass die Liste Pilz von sich aus und Peter Pilz von sich aus vorausgeht und darüber redet und nicht so tut, als wäre es nicht passiert, als wäre nichts an die Öffentlichkeit gegangen. Und stattdessen sind wir hier vollkommen in der Täter-Opfer-Umkehr. Der arme Peter Pilz, dem wird so viel vorgeworfen, er darf jetzt nicht mehr aufdecken, alle sind gegen ihn, weil sie quasi so nach dieser Geschichte, die Mächtigen fürchten sich vor Peter Pilz, deshalb darf er nicht mehr zurück oder so irgendwie. Mhm. Und ich finde es vordergründig traurig, die Reaktionen zu beobachten. Also es ist schon ein bisschen beklemmend, du hast wie viele Männer auch, dann auch zu seiner Verteidigung ausreichen.
Du hast gestern welche getweetet, habe ich gesehen, also Kommentare auf deinen ursprünglichen
Tweet. Ja, ich meine, das mit dem Online-Feminismus ist nie so einfach, weil man kriegt immer enorm viel wirklich geschissene Kommentare zurück. Also da kommen, also da kommt das, man hat das Gefühl, dass das online, dass dieses Thema Frauenrechte, Feminismus schon auch immer das allerproblematischste aus vielen Leuten hervorbringt. Und die Reaktionen, die dann zurückkommen und die Unterstellungen, die dann zum Beispiel auch gegen mich wieder aufgebracht werden oder gegen alle anderen, die sich dazu gestern zu Wort gemeldet haben, bei mir persönlich löst es dann immer wieder diese natürlich sofortige Reaktion, puh, gut, das nächste Mal spare ich mir vielleicht wieder einen Kommentar. Und so soll es ja eigentlich nicht sein, aber es ist halt immer unangenehm.
Es ist medial, habe ich jetzt vorher kurz erwähnt, heute kaum aufgegriffen worden, überraschenderweise. Peter Pilz kann, wie wir wissen, ganz gut mit der Kronenzeitung. Glaubst du, dass da noch was folgt oder sind auch die Medien ein wenig vernachlässigen hier ihre Rolle? Die Geschichte an sich mit der sexuellen Belästigung kam heute medial wirklich kaum mehr vor. Es war nur die Meldung, Peter Pilz will zurückkommen nach einer Zeit auf einer Almhütte. Ende der Geschichte.
Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch, ob man das irgendwie damit in Verbindung bringen muss, dass Peter Pilz natürlich sehr gut vernetzt ist in der Journalistenszene und ob das irgendwas mit persönlichen Sympathien zu tun hat, die vielleicht manche ihm gegenüber hegen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, weil das war, also ich meine, das war jetzt auch keine kleine Geschichte und da geht es nicht nur um Kleinigkeiten, weil wenn man sich gerade auch die Reaktion vieler im Nachhinein angehört hat, weil es war ja dann so kurz darauf, als es irgendwie als die ersten Artikel darüber sind dann nach der Wahl rausgekommen und dann hat man das Gefühl gehabt, dass Peter Pilz kurzzeitig auf dieses, das stimmt alles nicht, sich zurückbesinnt und dann gab es einen Artikel in der Presse, glaube ich, dass es da noch mehrere Vorwürfe gäbe und dass da aus diversen grünen Landesorganisationen und so weiter es noch andere Frauen gäbe, die dazu etwas zu sagen hätten und dann war es plötzlich still. Und ich frage mich, was da daraus geworden ist.
Was glaubst du, was eine Rückkehr von Peter Pilz auch bei seinen Wählern macht? Natürlich wählt man die Liste Pilz aufgrund des Namens und aufgrund des Gründers. Aber siehst du eine Gefahr, dass Peter Pilz jetzt, ganz simpel gesagt, nach den Grünen die zweite Partei gleich wieder kaputt macht mit dieser Rückkehr und mit dieser Aktion?
Naja, die Frage ist, ob man das so sehen kann, dass das wirklich so gedacht war als Projekt, das sich als Partei etablieren will. Weil ich glaube nicht. Also es hat ja mehr Ähnlichkeiten mit der Gründung des Team Stronach als mit den Grünen. So vom Strukturellen her, jetzt nicht das Inhaltliche unbedingt, aber sehr viel von dem, wie damit umgegangen wird. Und ja, keine Ahnung, das müssen die selber wissen. Das sind ja alle über 18 oder über 16, die Wähler der Liste Pilz.
wir haben jetzt wir schreiben den Anfang des Jahres 2018. Du warst wahrscheinlich über die Feiertage nicht in Wien, bist jetzt retour. Wie startest du und wie starten die Neos in dieses Jahr? Ich nehme nicht an, dass du demonstrieren warst am Wochenende, aber trotzdem arbeiteten wir jetzt 2018 mit einer neuen schwarz-blauen Regierung. Wie stehst du generell zu diesen Demos am Wochenende? Fangen wir vielleicht mal da an, die in Wien doch für Schlagzeilen gesorgt haben und doch auch numerisch überraschend gut besucht waren, sagen wir es mal so.
Naja, wie stehe ich dazu? Ich finde es immer positiv, wenn Leute von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen. Und
das sollte man vielleicht an der Stelle eher auch mal betonen. Es ist ein demokratisches Recht zu demonstrieren, was am Wochenende in manchen Kommentaren, in manchen Medien sehr seltsam interpretiert wurde, wo die Demonstranten teilweise doch lautstark kritisiert wurden, was mich sehr überrascht hat, sowas immer und immer wieder zu lesen, zu sagen, man überdramatisiert da den Begriff rechtsextrem, man radikalisiert, man dramatisiert. Das fand ich eine seltsame mediale Reaktion auf diese Demos in einigen konservativeren Zeitungen.
Naja, diese Diskussion über das Demonstrieren in Wien, das ist ja so eine immer wiederkehrende Sache. Vor allem, weil da immer unterschiedliche Dinge in einen Topf geworfen werden, quasi so. Die einen gehen dafür Udo Jürgens im Bademantel auf die Straße und die anderen demonstrieren, weil sie nicht mit der Politik der Regierung einverstanden sind. Da sehe ich schon einen großen Unterschied. Wobei auch das Demonstrieren von Udo Jürgens vollkommen erlaubt ist. Und mit sowas muss man einfach zurechtkommen. Und ich meine, die Leute, die das kritisieren, sind sich ja selber dann auch nicht ganz einig. Dann ist unter der Woche ist blöd wegen dem Verkehr und jetzt war es am Wochenende, das war auch wieder nicht okay, weil da hätte man auch einkaufen gehen wollen oder was auch immer. Es ist dann einfach so. Und wir sollten stolz darauf sein, dass wir dieses Recht haben. Und wenn man sich damit auseinandersetzen will, dann soll man das auf einer inhaltlichen Ebene machen. Und natürlich kann man der Meinung sein, dass man sagt, das wird überdramatisiert. Das ist, finde ich, auch eine vollkommen legitime Haltung. Und dann sollen die sich aber, dann sollen sich die Leute damit auseinandersetzen. Die sollen sich einmal gegenüber sitzen und das ausdiskutieren. Aber das ist eine Kultur, die eher, naja, eine Kulturtechnik, die eher in Vergessenheit geraten ist oder kommt einem zumindest im Moment so vor. Also das in der einseitigen oder in der Einwegkommunikation, was dieses Thema betrifft, sind wir relativ gut, aber nicht in der Debatte. Und ich erwarte mir das aber von beiden Seiten. Ich erwarte mir von der Seite, die vor Rassismus, die vor Rechtsextremismus warnt, genauso wie vor jener, die das immer wieder bagatellisiert, die sagt, das ist alles übertrieben und überhaupt, dass sich die zusammensetzen und darüber diskutieren. Wie kommt es dazu, dass man so eine gravierend unterschiedliche Sicht auf die Dinge hat?
Wir haben jetzt die ersten Wochen schwarz-blau hinter uns und die ersten groben Konturen dieser Regierungsarbeit werden sichtbar, wenngleich die große Vision noch fehlt. Ganz grob gefragt, bevor wir ins Detail gehen, wie ordnest du schwarz-blau bislang ein oder türkis-blau? Wie stehst du zu dieser Regierung auch als NEOS-Abgeordnete? Wie wird man sich mit dieser Regierung anfreunden? Wird man sich anfreunden müssen? Was wird die Rolle in der Zukunft sein? Aber ganz grob, bevor wir da hinkommen, das ist ein Riesenkomplex. Wie hast du die ersten paar Wochen empfunden?
Ich meine, es gibt diese inhaltliche Einordnung, glaube ich, wie man das Regierungsprogramm zu lesen hat oder das, was seitdem passiert ist, und eine atmosphärische Einordnung. Und in der inhaltlichen Einordnung hätte ich jetzt gesagt, dass das Programm ziemlich klassisch rechtskonservativ ist, mit gewissen Reformansätzen auch, also was Strukturreformen und so weiter betrifft. Aber was die Reformebene betrifft, finde ich es überhaupt nicht weltbewegend. Das ist eigentlich total underwhelming eigentlich in vielen Belangen, was Föderalismusreform betrifft. Ganz viele Themen wie der Finanzausgleich, Pensionen und so weiter sind nicht mal ansatzweise erwähnt. Dann ist es in vielen anderen Bereichen natürlich, was europapolitisch, familienpolitisch schon klar eine konservative Haltung auszulesen, auch immer wieder eine sehr, finde ich schon, eine nationalistische. Also dieses Pro-Europäische kann ich aus dem Programm nicht herauslesen, obwohl das immer wieder betont wird. Mhm. Aber wenn man sich das anschaut, da steht halt auch gar nichts drin zum Thema Europa. Also das ist, wenn Pro-Europäisch heißt, wir ignorieren, dass es das gibt, dann von mir aus, dann ist das halt jetzt Pro-Europäisch. Atmosphärisch finde ich es schwierig, aber auch, weil natürlich diese Politik, Marke Kurz, ist halt überhaupt nicht mein Ding. Also dieses Feiern des Ganzen, weil er so ein Politik-Popstar ist und wie die Medien das teilweise abfeiern, also wie vollkommen teilweise sehr unreflektiert über diesen Familienbonus berichtet worden ist. Alles so, die ganze Headline hat sich ja gewirkt, also wie, ich meine, das war wie gekauft, die Berichterstattung so schön und so perfekt war sie dann teilweise.
Lass uns darüber ein bisschen reden. Ähnliches Beispiel, weil es mir gerade einfällt, der Kurzbesuch bei Macron. Ja. Es ging die Hälfte aller Texte und Berichte darum, was nicht alles aufgefahren wurde, um Kurz in Frankreich willkommen zu heißen. Mhm. Nie um Sachpolitik, nie um Inhalte der Gespräche. Es ging dann in allen Beiträgen, ging es im letzten Absatz Kurz darum, und übrigens Kurz sagte und Macron sagte, und die Vision für Europa unterscheidet sich hier Ende, danke der Geschichte. Woher kommt das, dieses, was Kurz so perfektioniert hat, dieses Politik als PR zu verstehen und nicht mehr inhaltlich? Also es gibt wahrscheinlich wenig Politiker, die in den letzten Jahren derartiges Talent haben, gleichzeitig aber auch inhaltlich so unbeschrieben sind wie Sebastian Kurz. Ja. Der aber einen Wahlkampf führt, der PR ist und auch medial damit reagiert, wie selten jemand zuvor. Obwohl er den Medien keine Inhalte bietet, sondern schöne Bilder, tolle Sätze.
Aber ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt die richtige Gesprächspartnerin bin, weil ich finde das interessanter aus deiner Wahrnehmung, wie das Journalisten sehen. Weil ich habe schon ein bisschen eine Vorstellung, warum ich glaube, dass es so gut ankommt. Aber ich finde es viel interessanter von der anderen Warte. Ist das wirklich das, worauf der Journalismus gewartet hat quasi?
Nein, von ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, weil ich das Neue nicht sehe. Ganz im Gegenteil, ich sehe Journalismus, der in seiner Funktion als Dienstleistung eine informierte Wählerschaft zu gewährleisten, weitgehend versagt in Österreich. Es ist, wie du vorher gesagt hast, es sind unglaubliche Lobeshymnen, Familienbonus, Staatsbesuche, die mir einfach ungeheuer suspekt sind momentan. Und diese Frage stelle ich mir ja wirklich. Und was ich aber auf der anderen Seite nicht verstehe, es gibt Medien, da überrascht es mich nicht. Es gibt Medien, die natürlich der ÖVP näher sind, die kurz wohlwollend gegenüberstehen. Aber es gibt auch Medien, die ausgesprochen weiter links, progressiver oder auf einer Gegenseite stehen, die sich aber auch nicht der Sachpolitik widmen und kurz beziehungsweise das Regierungsprogramm oder die Vorhaben und die Umsetzungen dieser Koalition irgendwie durchleuchten, sondern sich immer in Nebenschauplätzen verlieren. Das beste Beispiel ist momentan Twitter und es ist phasenweise grauenhaft. wenn man sich dort 24 Stunden lang austauscht über den Satz, ob von Hofer, ob Kickl jetzt Philosoph sei oder nicht. Und das ist ein Nebenschauplatz, um den es nicht gehen sollte. Das ist ein aus dem Kontext genommener Satz. Der ist unfreiwillig lustig, der ist tollpatschig, aber das ist dann nicht das Thema, oder?
Vor allem muss man sich dann als Beobachter oder denken, habt ihr nichts Wichtigeres zu tun heute an diesem Tag, wie über die Regierungsarbeit zu berichten zum Beispiel?
Das ist der Punkt. Warum ist es immer nur kurz am Flughafen, der in Instagram technisch wunderbar in eine Kamera schaut und das wird dann abgedruckt und es sind die Trommeln von Hatzi Strache. Ja, das ist furchtbar. Und das ist eine martialische, blöde Inszenierung. Aber ist das wirklich jetzt das Thema? Ist das neu?
Nein, es ist nicht das Thema. Aber ich meine, alles andere wie dieses Thema Familienbonus ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Um das wirklich en Detail zu beleuchten können, das ist ein enorm komplexes Thema.
Mhm. Und das ist eine undankbare journalistische Aufgabe. Natürlich eine schöne, einfache PR-Geschichte ist leichter und schöner erzählt. Aber das ist eben nicht die Aufgabe.
Naja, und genau für das, also ich bin in einer liberalen Partei und wir vielleicht noch mehr als alle anderen brauchen Medienvielfalt, weil unsere Politik ist komplex, wir haben komplexe Antworten auf komplexe Fragen und wir brauchen unabhängige, vielfältige, innovative Medien, die auch bereit sind, diesen extra Schritt noch zu machen, um Dinge in ihren Kontext zu bringen. Viele Dinge, gerade im Bereich Familienpolitik und Frauenpolitik, wenn es in Richtung Kontextualisierung von Beihilfen, von Steuererleichterungen und so weiter geht, ich kann das nicht in einem Satz erklären. Ich brauche jemanden, der auch bereit ist, den Hintergrund zu erläutern, weil sonst kann ich kein vernünftiges, differenziertes Urteil über so eine Maßnahme
abgeben. Was macht das mit dir denn als Politikerin, dass du dich dann auch der Gefahr ausgesetzt siehst, dass du dich in Phrasendrescherei verlierst und komplexe Themen in simpelsten Überschriften verpacken musst oder dass du irgendwann einfach gar nicht mehr über diese Themen sprichst?
Ja, also es ist, wobei ich muss sagen, ich sehe das vielleicht dann auch wieder ein bisschen. Natürlich ist es auch meine Bringschuld, Dinge leicht zu erklären, weil nicht jeder hat die Zeit, sich alles, jedes Thema en Detail anzunehmen und Hintergrundinformationen zu lesen und so weiter. Wenn ich darüber nachdenke, wie lange ich gebraucht habe, um mich in diesen Themenbereich so einzulesen und so nachzurecherchieren, bis ich das Gefühl gehabt habe, ich habe das echt verstanden, das hat Ewigkeiten gebraucht. Und deshalb kann ich auch niemandem abverlangen, dass er den ganzen Tag hobbymäßig gerne IPO-Berichterstattung liest und hört und sieht, um dann sofort zu kapieren, oh ja, ganz klar, ich verstehe schon, warum man das da differenziert zu sehen hat. Das verstehe ich. Und es ist meine Aufgabe, auch klarer zu erläutern, um was es eigentlich geht. Aber es geht halt nicht in einem Satz in den meisten Fällen. Und was dann natürlich, für mich ist aber weniger frustrierend, diese manchmal die fehlende Hintergrundarbeit und Kontextualisierung oder vielleicht doch, sondern eher manchmal auch, wenn man das Gefühl hat, man geht in irgendeine gewisse Richtung und das ist gerade jetzt bei dieser Polarisierung durch Schwarz-Blau eher das, was mich frustriert, ist, dass man das Gefühl hat, dass man bei jedem falschen Wort sofort in eine Empörungswelle kommen kann. Ja. Das macht meine Arbeit eher schwieriger als das andere, weil ich habe das Gefühl, in manchen Bereichen könnte ich jetzt gar nicht sagen, was wirklich meiner Haltung entspricht, weil es so verkehrt wahrgenommen wird, dass ich den Inhalt, den ich rüberbringen wollte, gar nicht mehr rüberbringen kann. Mhm. Und das verunmöglicht eine Debatte einfach. Also das ist, wie zu Beginn gesagt, einfach dass das Debattieren als Kulturtechnik einfach nicht mehr existiert.
Mhm. Gerade in deinen Themenbereichen, also als Frauensprecherin plus durch die Medienagenten.
Ja, ja. Aber gerade Familien- und Frauenpolitik, also ich will das nicht, dass das zusammengehören sollte, aber zum Beispiel ist halt etwas, wo sehr viel persönliche Erfahrungen beim Gegenüber immer dabei mitschwingen und das ist natürlich schwierig, das zu unterscheiden oder zu differenzieren, dass man sagt, meine persönlichen, privaten, individuellen Erfahrungen haben nicht unbedingt immer etwas mit Policy zu tun oder mit dem Konkreten. Aber das, die Aufgabe, also das muss man einfach wahrnehmen. Oder auch, man hat das jetzt auch gesehen bei dieser Debatte zur Reform der Mindestsicherung und des Arbeitslosengeldes. Das sind schon ein paar Dinge dabei, wo man sagen muss, das ist nicht nur der Rechnungshof, sondern auch andere Stellen, die immer wieder gesagt haben, da ist schon ein bisschen Reformbedarf da. Aber für NEOS ist es natürlich schwierig, dass wenn man sagt, es ist jetzt weder schwarz noch weiß, sondern irgendwo dazwischen und es gibt ein paar Punkte, da stimmen wir zu und andere nicht, dass dann oft von linker Seite die Reaktion kommt, aha, ich habe das Gefühl gehabt, dass in diesem Satz durchgeschwungen ist, dass man ansatzweise etwas positiv von dieser davon sehen könnte, deshalb ihr seid asozial und für Sozialabbau und Papierbobo und das ist für mich abgeschrieben. Mit sowas kann ich persönlich nicht umgehen.
Mhm. Wobei man natürlich auch in meiner Wahrnehmung sind die NEOS jetzt bislang nicht die Partei, die in ihrer Geschichte großartig für eingetreten wären für Menschen im unteren Einkommensbereich. Dieses Vorurteil hätte ich dir auch entgegengehalten.
Nein, also das würde ich vehement bestreiten, weil es ist vielleicht, wir haben einen anderen Zugang zu diesem Thema. Wir haben den Zugang, dass es uns als liberale Partei ein Anliegen ist, dass jeder Mensch nach seiner Möglichkeit selbstbestimmt leben kann. Und zum selbstbestimmten Leben gehört ein eigenes Einkommen, gehört ein eigenes Auskommen mit dem Einkommen, gehört dazu, dass man nicht von einem Partner abhängig ist, nicht vom Staat abhängig ist, dass man unabhängig sein kann. Und deshalb sehen wir ein soziales Netz vor allem als Sprungbrett. Das muss immer dazu dienen, Leute wieder aus diesem Netz rauszukriegen, dass sie selbstbestimmt für sich alleine sorgen und leben können. Und das ist manchmal, führt das dazu, dass man andere Maßnahmen nehmen würde, als es vielleicht eine sozialdemokratische oder grundsätzlich eine linke Partei tun würde. Aber deshalb heißt das noch nicht, das ist ein Trugschluss zu meinen, dass das dann nur Politik für höhere, mittlere Einkommen wäre, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja quasi die Denke, niemand soll mehr dann vom Staat abhängig sein, Mindestsicherung beziehen oder keinen Job finden und Arbeitslosengeld beziehen müssen.
Julio Ortner hat damals im Podcast mit Gernot Blümel ihn nach seiner Definition von christlich-sozial gefragt. Und ich würde dich total gerne nach deiner Definition von liberal fragen. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man mit NEOS spricht, drei NEOS nach ihrer Definition von liberal fragt, bekommt man drei unterschiedliche Definitionen von liberal.
Ja, das macht die Liberalen aus.
Ne? Was die Liberalen ausmacht, genau. Trotzdem, was wäre deine?
Meine Definition von Liberalismus ist eine ganzheitliche, also ein ganzheitlicher Liberalismus, der ist weder links noch rechts, der hat den Menschen und vor allem auch das Individuum im Mittelpunkt. Der möchte jedem Menschen ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben in Freiheit ermöglichen. Mein Liberalismus umfasst aber auch, und ich nehme jetzt die Gelegenheit, dass ich ein bisschen ausschweifen kann, die Definition einer liberalen Bürgergesellschaft, wo Menschen gerne Verantwortung füreinander übernehmen, weil sie glauben, dass dass es besser ist, füreinander Verantwortung zu übernehmen, als diese Aufgaben vielerorts dem Staat zu überlassen. Das heißt, da geht es nicht darum, wie es vielerorts vielleicht klischeehaft dargestellt wird, dieser, also quasi jeder kämpft für sich selbst und so weiter, sondern jeder kämpft für den Nächsten und jeder kämpft für alle, damit Aufgaben nicht immer vom Staat übernommen werden müssen, sondern man Dinge auch füreinander tun kann. Und für mich ist Liberalismus auch eine zum Beispiel für mich ist Feminismus und Liberalismus überhaupt kein Widerspruch, weil ich finde, der Feminismus ist eigentlich ein urliberaler Gedanke, weil es eben um das Individuum geht, dass jeder, unabhängig davon, woher er kommt, wer er ist, was er für ein Geschlecht hat, was auch immer, jeder hat dieselben Rechte, jeder soll das mit seinem Leben tun können und das erreichen können, was er aus seiner Kraft erreichen kann. Und dabei sollte er möglichst auch von anderen unterstützt werden, im Sinne von, ich persönlich finde das toll, wenn mein Gegenüber wirklich das aus sich macht, was er aus sich machen will. Und es geht darum, zu sagen, wir geben dir als die liberale Politik gibt dir die Instrumente in die Hand, die du brauchst, um wirklich der Mensch zu sein, der du sein möchtest. Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken.
Eines dieser Instrumente, das haben wir eingangs erwähnt, dass du mit den jungen Liberalen durchaus respektable ÖH-Ergebnisse eingefahren hast, obwohl du eines dieser Instrumente immer wieder propagiert hast, dass das bei Studenten nicht immer gut ankommt, das waren Studiengebühren. Die jetzige
Gute Überleitung.
Eine der wenigen Ideen, die jetzt sichtbar sind in der neuen Regierung, sind Studiengebühren. Bist du zufrieden damit?
Nein, überhaupt nicht. Also was wir damals auch schon gesagt haben und wie ich das erste Mal angetreten bin, 2011, da waren die alten schwarz-blauen Studiengebühren schon auch noch für viele in Erinnerung. Und das ist halt so, Studiengebühren sind nicht gleich Studiengebühren. Man kann natürlich ein gutes Studiengebührenmodell fordern, so wie ich natürlich der Meinung bin, dass es unseres eines wäre. Man kann aber auch die möglichst schlimmste und dämlichste Idee hernehmen, um Studiengebühren einzuführen. Und damals die schwarz-blauen Studiengebühren unter der letzten schwarz-blauen Regierung waren natürlich möglichst unsinnig, weil das Geld ist kaum bei den Unis angekommen, sondern vollkommen in der Verwaltung und Administration versickert. Das ist nicht die Art von Studiengebühren, die wir uns vorstellen. Wir plädieren ja vor allem für ein nachgelagertes Modell. Also das ist ja eigentlich das, was unser Modell ausmacht. Da geht es darum, dass man natürlich die Studiengebühren vorfinanziert kriegen kann, zinsfrei, aber dass man das auch erst dann zurückzahlen muss, wenn man auch monetär vom Studium profitiert. Also sagen wir, du hast just studiert und verdienst nachher einen Haufen Kohle, dann ist es vollkommen gerechtfertigt, ein bisschen was dabei zurückzuzahlen. Und da reden wir jetzt nicht von monatlichen Beiträgen dann in den hunderten Euro, sondern in so viel, wie dein Netflix-Account kostet. Es geht hier einerseits um eine, kommt darauf an, wie viel dein Studium dann gekostet hat, aber ja, sagen wir vielleicht diese Größenordnung, 10, 20 Euro. Es geht für mich um eine Prinzipienfrage, natürlich auch, weil die Unis jetzt nach einer Umverteilung von unten nach oben finanziert werden. Jeder, der in Österreich Steuern zahlt, finanziert dieses Privileg, das ich in Anspruch nehmen kann, studieren zu gehen, mit. Und zwar voll, weil es voll steuerfinanziert ist. Und er finanziert das mit dafür, dass ich dann mein ganzes Leben lang umso mehr davon profitiere, dass ich Akademikerin bin. Und deshalb finde ich es nur fair, wenn auch Akademiker einen Beitrag leisten. Und ich finde es auch gut, weil es Unis, und da sind wir jetzt beim zweiten Argument, beim Finanzierungsargument, auch ein bisschen mehr finanzielle Freiheit haben. Weil in unserem Modell, wir sind auch der Meinung, dass dieses Geld direkt an die Unis gehen sollte. Diese können das von mir aus auch gleich zweckmitwenden und sagen, alle Studiengebühren gehen wiederum in ein Leistungsstipendienprogramm zum Beispiel. Und der dritte Punkt ist, niemand soll aufgrund dieser Studiengebühren vom Studieren abgehalten werden. Wir sind der Meinung, dass es Studiengebühren auch nur dann geben kann, wenn das Stipendiensystem in Österreich massiv ausgebaut wird. Weil wir sehen es aus der Studierendensozialerhebung, aber auch aus ganz vielen anderen Studien, dass das Studium in Österreich immer noch sozial selektiv ist. Nur was mich immer total verwundert an der Argumentation der in dem Fall ideologischen Gegnerschaft zu dieser Idee, ist, dass sie sagen, das Studium ist sozial selektiv, deshalb brauchen wir den freien Hochschulzugang. Den hatten wir schon immer, aber das hat nichts besser gemacht. Und ich glaube eben auch nicht, dass es an diesem Thema dann Studiengebühren noch mehr haken würde, wie es eh schon hakt. Also, die Argumentation ist halt immer, boah, das funktioniert überhaupt nicht, also mehr davon. Offensichtlich funktioniert es nicht und deshalb sollte man es mal mit etwas anderem probieren. Und unser Vorschlag ist eben Studiengebühren, damit man auch direkt an der Uni etwas zur finanziellen Unabhängigkeit der Universität beitragen kann, seinen fairen Beitrag leisten kann. Und da reden wir nicht von amerikanischen Verhältnissen, sondern sehr geringen Gebühren. Und zweitens wirklich einen niederschwelligen Zugang im Sinne von monetären Hürden, von sozialen Hürden zu schaffen, indem man das Stipendiensystem, sowohl Sozial- als auch Leistungsstipendien, massiv ausbaut. Weil das ist in den Ländern, die wirklich auch, also wo die Durchlässigkeit zum Studium sehr, sehr hoch ist, die haben einfach ein ganz anderes Stipendiensystem als Österreich.
Du hast aber gleichzeitig keine Angst davor, das böse Wort Zugangsbeschränkungen für Massenstudien zu verwenden.
Nein, also ich meine, aber Zugangsbeschränkungen sind, finde ich, haben auch argumentativ relativ wenig mit den Studiengebühren zu tun. Das ist wiederum ein anderes Thema.
Ein anderes Thema, aber universitäres Thema.
Ja, ja, es gibt bei den Zugangsbeschränkungen ist es so eine Sache. Also es ist erstens einmal, auch da gibt es natürlich wieder eine Möglichkeit, sie möglichst schlecht auszugestalten, wie der Numerus Clausus zum Beispiel. Also das ist eine selten depperte Zugangsbeschränkung. Gibt aber auch andere Möglichkeiten und ich glaube, es gibt einfach bei den Massenstudien, wo es notwendig wäre, hat einfach niemand was davon, vom freien Zugang. Es wird jedem Studenten da drinnen schwierig gemacht, sein Studium zu beenden. Du wirst entweder zu Beginn rausgeprüft, hast nachher keinen Platz im Seminar, hast keinen Bachelor-Arbeitsbetreuer und so weiter. Die Zustände sind dann wirklich nicht die man sich von einem hochqualitativen Studium erwarten würde. Aber wir merken ja auch an den hohen Dropout-Raten, vielleicht wollten doch nicht alle unbedingt BWL studieren, weil das ihre totale Leidenschaft ist. Und ich weiß nicht, wenn ich mich mehr damit beschäftigt hätte, wie ein BWL-Studium wirklich ausschaut, muss ich retrospektiv sagen, hätte ich es vielleicht gar nicht begonnen, sondern wäre vielleicht doch auf eine Kunstuni gegangen oder Ballerina geworden. Aber das ist, ich habe es durchgezogen und auch noch einen Master gemacht, aber es ist jetzt nicht meine super Leidenschaft. Und es hat sicher andere Dinge gegeben, die mir besser gelegen werden. Und man sieht das an den hohen Dropout-Quoten, gerade in diesen paar Studienfächern. Alleine schon, was man diesen Studierenden an Stress, an Druck und an unnötig vergeudeter Lebenszeit sparen kann, wenn man vorher schon eine Systematik einführt, die dazu beiträgt, dass man gleich mit dem Studium beginnt, das einem am ehesten liegt. Dann kann das nur positiv sein, glaube ich.
Es gibt so viel zu besprechen, weil du so viele unterschiedliche Zuständigkeiten hast. Ich würde ganz gerne noch einmal zurückgehen zur neuen Regierung und auch zu deinem Parteichef, der in einem durchaus lesenswerten und auch unglaublich hörenswerten Beitrag bei den Kollegen vom Falterradio sich zu den Gefahren, nennen wir es mal, einer autoritären Entwicklung in Österreich geäußert hat und den doch bemerkenswerten Satz sagt, dass er die Chance, dass seine Kinder in einer Demokratie aufwachsen, bei, ich glaube, 60-40 sieht. Teilst du diese Ansicht oder wie geht ihr auch innerparteilich mit sowas um? Ist das eine Aussage, die für die ganze Partei spricht oder ist das jetzt die Privatmeinung von Matthias Strolz?
Naja, es gibt ja jedes Jahr diese Befragung, wie viele Österreicher sich einen starken Mann als Staatsoberhaupt wünschen würden. Oder ja.
In meiner Erfahrung, alle österreichischen Taxifahrer, ungebeten,
ja, glaube ich, jedenfalls ist das ja, glaube ich, vor 2 Jahren oder wieder so wieder erschienen und es ist ja signifikant gestiegen. Also,
Ich bin immer wieder überrascht, weil das wirklich...
Taxifahrer wollen die alle einen starken Mann.
Die letzten 4 dezidiert österreichischen Taxifahrer, die jetzt mal haben mir, glaube ich, davon 3 ungebeten an irgendeiner roten Ampel gesagt, es wäre wieder mehr Zeit für einen starken Mann auch.
Ja, wobei wir in der Politikblase müssen uns, glaube ich, mit der Taxifahrermarktforschung ein bisschen zurückhalten, weil das ist irgendwie so, auf Twitter ist auch immer, mein Taxifahrer heute hat mich total in dem bestätigt, was ich eh schon dachte.
trotz allem, die Gefahr, dass Österreich zum zweiten Ungarn wird, siehst du die? Durch Sebastian Kurz. Matthias Strolz hat das ja sehr schön erklärt, indem er ihn
ja,
als...
Ja, ich meine, er hat sich die Geschichte Viktor Orbáns angeschaut genau. Und die schon, ich meine...
Das ist erstaunlich.
Das ist wirklich sehr erstaunlich, vor allem wie damals immer so viel Hoffnung in Ungarn war, in welche Richtung sich das entwickeln könnte und das dann so in die Hose gegangen ist und man diese Geschichte einfach nur anhand des Lebenslaufs Viktor Orbáns nachempfinden kann, ist erschreckend eigentlich im Nachhinein. Wenn man sich, man kann sich ja überhaupt nicht in das hineinversetzen, wie kann man von einer liberalen Gesinnung zum totalen illiberalen Nationalisten werden. Man kann sich nicht darin hineinversetzen. Und ich glaube, deshalb ist es für viele so eine seltsame Vorstellung. Aber ich meine, es ist schon passiert. Und ich glaube, das ist der Punkt von Matthias. Dass wenn wir uns nicht selber immer an der Nase nehmen und vor allem, ja, ich meine, man kann natürlich sagen, boah, er übertreibt jetzt wahnsinnig, aber schauen wir uns einmal an. Wie oft hat Sebastian Kurz denn schon gesagt, dass das furchtbare Zustände sind in Ungarn oder Polen? Nicht so oft. Ich meine, in letzter Zeit sind sie immer wieder nach Polen gefragt und dann haben sie schon gesagt, no, das ist schon schwierig. Aber da erwarte ich mir mehr. Ich erwarte mir mehr davon. Ich erwarte mir, dass schon eine klare rote Linie gezeichnet wird, dass dieser Umgang mit der Opposition, dieser Umgang mit kritischen Medien und so weiter, das geht so nicht. Das geht nicht in einer Europäischen Union. Und gerade von einer Partei, die auch immer wieder im Wahlkampf davon geredet hat, unsere Werte sind in Gefahr. Werte, 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 was sind denn unsere Werte? Unsere Werte sollten Demokratie sein.
Was sind die Werte von Sebastian Kurz?
Ja gut, ich weiß es auch nicht. Aber
ich nehme an, er weiß es nicht. Das ist ja tatsächlich die... Ja. Das,
vielleicht kriegt ihr den einmal für einen Podcast. Das würde mich nämlich auch interessieren, was die persönlichen Werte sind.
Wir werden es versuchen. Noch ein aktiver Politiker.
Ja, und ich meine alleine schon, ich finde das halt, man muss schon sagen, dass das nicht okay ist, dass man sich nicht klar davon distanziert. Und ich meine, diese Wahlkampfepisode mit wer ist mehr BFF mit Viktor Orbán, HC oder Sebastian, mehr als nur ein bisschen seltsam.
Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass unsere Kinder in einer Demokratie aufwachsen?
Keine Ahnung, ich war wahnsinnig schlecht in Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Matura.
Ich würde dich abschließend noch gerne einen ganz anderen Themenkomplex mit dir besprechen. Du hast nämlich, du bist zuständig für diesen schönen Begriff Digitalisierung. Was versteckt sich dahinter? A. Und B. Hast du das Gefühl, dass die Digitalisierung, die uns jetzt in allen Bereichen überrollt, ich kann es jetzt vor allem aus meiner Branche, dem Journalismus, der sich völlig überfordert mit diesem Thema wiederfindet, hast du das Gefühl, dass die Politik in Österreich Schritt hält mit der sowohl wissenschaftlichen als auch technologischen Entwicklung, sowohl was soziale Medien betrifft, was Forschung betrifft, was Schlagworte wie Cryptocurrencies, die man in Österreich, glaube ich, von keinem Politiker jemals gehört hat, oder
also
Wissenschaft.
Ich habe
welche. Du hast, das war so klar, dass du hast. Ich habe auch welche. Wir sollten nachher noch Tipps geben, wo man investieren soll. Wissenschaftlich, CRISPR, ein Thema, hochspannend. In der man hat das Gefühl, diese Themen enteilen der Politik momentan völlig. Teilst du die Meinung? Siehst du es anders? Was kann man dagegen machen?
Ich teile das absolut, also dieses Statement finde ich ist hundertprozentig richtig und es sind auch gerade diese Themen. Ich glaube, ich war bisher die einzige Abgeordnete oder sicher die erste, die CRISPR-Cas9 überhaupt mal wortwörtlich im Plenum des Nationalrats erwähnt hat. Cryptocurrencies, schönes Beispiel, unser ehemaliger Kollege Nico Alm hat 2014 schon eine Anfrage dazu gestellt. Damals, glaube ich, hat er das ganze Ministerium aufgescheucht, weil keiner eine Ahnung hatte, was die Leute antworten sollten. Oder halt in dem Fall in beiden Ministerien Wirtschaft und Finanzen. Die Situation hat sich hoffentlich geändert zur Beantwortung von damals, weil da war man sich einfach unsicher und die Beantwortung von beiden Ministerien hat sich auch teilweise widersprochen. Die Frage ist, also gibt es drei Fragen. Hinken wir hinternach? Ja. Warum? Das ist ein bisschen komplizierter. Und können wir das noch aufholen? Und dieses Warum hinken wir hinternach hat sicher auch damit zu tun, wie in Österreich komplexe Themen grundsätzlich behandelt werden, wie die Fortschritts- und Technologiefeindlichkeit sich auch ein bisschen durch die ganze Gesellschaft zieht. Das ist meiner Meinung nach etwas enorm Besorgniserregendes. Und natürlich auch damit, wie gerne sich Politiker für unbeliebte, unbekannte Dinge einsetzen. Gar nicht. Und die Frage, können wir das überhaupt ansatzweise aufholen? Ja, aber nur dann, wenn wir uns wirklich bemühen. Also das ist eigentlich, das wäre die Digitalisierung, der Digitalisierung oder dieser rasanten Veränderung bei Technologien und so weiter, dem wirklich nachzukommen, wäre ein riesiger Kraftakt. Das Problem ist halt, wenn über Digitalisierung gesprochen wird, dann reden die Leute davon, ob Verwaltungsabläufe jetzt digital sein soll, dass man irgendwie Bürokratie abbauen kann, weniger Papier verwenden. Das ist es schon lange nicht mehr. Wir reden da von ganz anderen Dingen. CRISPR-Cas9 zum Beispiel ist ein super Beispiel dafür. Da hat sich die Bioethikkommission jetzt vor 1,5 Jahren, glaube ich, das erste Mal damit beschäftigt.
Vielleicht sollte man kurz erklären, was es ist, weil es wahrscheinlich nicht...
Ja, die Genschere. Ich kann einen der letzten Sam Harris Podcasts sehr empfehlen.
Wir werden den auch verlinken.
Ja, der hatte mit einer der CRISPR-Cas9 Erfinderinnen einen sehr tollen Podcast, wo er sehr im Detail erklärt hat, wie funktioniert die Genschere. Und letztendlich geht es darum, kaputte DNA oder halt fehlerhafte DNA rauszuschneiden und zu ersetzen, ganz banal. Das ist natürlich viel, viel komplexere Abläufe dahinter, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, es zu erläutern.
Das reicht als Einordnung.
Jedenfalls kann die Technologie dazu verwendet werden, möglicherweise, um sehr viele zurzeit unheilbare Krankheiten zu heilen. Und das ist einmal einerseits der Ansatz und natürlich auch im agrarwirtschaftlichen Bereich. Und da reden wir immer davon, wie kann man Pflanzen resistenter machen oder dass sie einfacher einzusetzen sind in wasserarmen Gebieten mit salzigem Boden, was auch immer. Da hat man halt das Problem, CRISPR-Cas9 ist nicht Genmanipulation, sondern was anderes. Aber sobald in Österreich das Wort Gen irgendwo vorkommt, das ist, ich meine, nicht ganz so schlimm wie Atom, aber doch schon sehr schlimm.
Aber wir sind wieder bei einem dieser Worte, bis zu dem man sprechen darf und dann...
Genau, und dann nicht weiter. Und das macht es halt wahnsinnig schwierig. Und ich hatte da im Nationalrat, im Forschungsausschuss schon einmal auch dieses Thema, weil es mir ein Anliegen ist, weil ich finde, gerade wenn man jeder hat so einen Fall in der Familie, ich habe auch so einen Fall in der Familie, wo jemand eine unheilbare Krankheit hat. Und alleine schon, dass es die Möglichkeit gäbe, dass es einfach Ansätze gibt, die schon so viel Erfolg zeigen, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man da viel Energie, Zeit, Geld investiert, um da zu forschen, dass es alleine schon das Potenzial gäbe, etwas zu bewegen und sich die österreichische Politik einfach überhaupt nicht damit beschäftigt. Das macht mich einfach auch wütend. Und man nimmt Menschen so viel Hoffnung dadurch, dass man einfach sagt, es ist mir nicht der Wert, da jetzt politisch Energie zu investieren und das Leuten zu erklären. Das ist furchtbar zynisch. Aber das ist es halt leider. Im Parlament gibt es jetzt einen sehr positiven Ansatz, nämlich als wir die Initiative zur Technikfolgenabschätzung gestartet haben, wo es dann natürlich auch bald einen ersten Bericht geben wird, wo das Institut für Technikfolgenabschätzung und das AIT einen Bericht auch herausbringen werden, wo es darum geht, eine Grundabschätzung der uns bevorstehenden technologischen Veränderungen und so weiter, auf was muss die Politik eigentlich reagieren. Und das, auf das bin ich schon sehr gespannt. Und also ich, es ist so ein riesiger Bereich, deshalb tue ich mir da jetzt schwer.
Aber es war eine zumindest optimistische Note.
Ja, natürlich. Ich bin optimistisch ob dem, was diese Dinge alle bewirken können. Und ich bin so generell eine Technikoptimistin. Aber die Frage ist, werden wir in Österreich viel dazu beitragen können, dass diese Technologien auch ihre positive Wirkung entfalten können? Und da glaube ich eher nein. Ich sehe sehr viel Potenzial in den diversen Forschungsrahmenprogrammen der Europäischen Union und dass wir als Europäische Union viel dazu beitragen können, aber aus Österreich kommen einfach nicht viele Impulse. Jetzt war schon wieder die Meldung, die EU baut einen Supercomputer, viele Länder sind dabei, Österreich nicht.
Österreich
im Regierungsprogramm lässt sich nichts dazu finden. Warum nicht?
Weil ich es ja mag, fast hätten wir es geschafft, wenn unser Podcast mit einer optimistischen Note enden. Versuche ich sie selbst irgendwie reinzubringen. Es gab immerhin an der Uni in Graz gerade die drei Studenten, die mitgeholfen haben, diesen Intel-Prozessoren-Bug mit aufzudecken, der doch einer der der gravierendsten Fehler in den letzten Jahren war. Und immerhin zeigt es, das Potenzial technisch auch in diesem Land ist ja da. Immerhin.
Ja, ja. Aber wenn ich, darf ich auch noch was dann positiv beenden?
Ja, natürlich.
Okay. Das liegt an dem, was die ganzen tollen Forscher bewegen können. Also das ist nicht aufgrund der tollen Forschungspolitik, sondern trotz der Forschungspolitik. Ja. Und umso beachtlicher sind diese ganzen beeindruckenden, talentierten Leute, die da in Österreich unterwegs sind, die hier forschen.
Das lasse ich als Optimismus durchgehen. Liebe Claudia, danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war's für heute von Ganz offen gesagt. Bitte schickt uns eure Anregungen, eure Kritik, eure Ideen zur Sendung, auch wenn ihr Vorschläge für Gäste habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Ganz offen gesagt.